Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen.
Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Sie haben mich angeschrieben, Sie haben uns angeschrieben und wollten gerne Ihre Erlebnis mit dem Tod Ihrer Mutter erzählen. Mögen Sie einfach mal anfangen und erzählen, was passiert ist.
Soll ich noch vorher was zu mir sagen?
Ja, auch gerne, wenn Sie mögen.
Ja, also müssen Sie sagen, also wir können auch sonst direkt ins Thema. Mir ist es...
Das entscheiden Sie.
Ja, also sind wir jetzt schon quasi...
Ich habe schon die Taste gedrückt. Okay. Und
gut, ja, also ganz kurz zu mir. Ich bin 34 und lebe seit 14 Jahren in Bremen und komme aber ursprünglich aus Ostfriesland, aus Emden. Und das ist auch die Stadt, wo ich groß geworden bin und wo meine Mutter dann 2021 verstorben ist. Genau, und ja, die Geschichte an sich ist halt relativ, ich habe die immer noch nicht richtig ergründet. Also meine Mutter war krank, sie hatte COPD, das ist so eine schwierige Lungenkrankheit. Sie hatte eine Hämatomakrose, das ist, das also umgangssprachlich sagt man dazu Eisenspeicherkrankheit. Mhm. Also wenn der Körper einfach aus eigenen Stücken nicht dazu in der Lage ist, Eisen abzubauen und wenn man sich da keine Hilfe holt, dann kann das zu Organversagen führen. Mhm. Sie musste regelmäßig zum Aderlass, also wie man das vor mehreren hundert Jahren gemacht hat. Genau, das ist quasi die einzige Möglichkeit, wie man das behandeln kann. Das waren die Diagnosen, die ich kannte. Sie war starke Raucherin. Genau, und gestorben ist sie letzten Endes im Krankenhaus an multiplem Organversagen. Mhm. Genau, ich war zu dem Zeitpunkt nicht da. Ich war im Urlaub mit meiner jetzigen Frau, damals Freundin. Wir waren auf Kreta und das sollte so der erste richtige Urlaub sein. Das war ja auch dann nach Corona. So 2021 war es dann schon wieder so ein bisschen angenehmer und dann haben wir uns mal richtig was gegönnt. Schönes Hotel, mal Ruhe, mal ein bisschen frei und genau, dann waren wir 4 Tage da und dann ist es quasi passiert. Das war so ein bisschen das, was es für mich besonders gemacht hat. Also der Umstand, dass ich meine Mutter nicht begleiten konnte, dass ich nicht für sie da sein konnte. Das ist eine Sache, mit der ich bis heute nicht so gut klarkomme, weil mir irgendwie dieser Abschied fehlt, ne?
Ja.
Weil man sie nicht, also ich habe über die Jahre gesehen, wie es ihr immer schlechter ging, mhm. aber ich glaube, sie war halt auch viel kränker, als sie das mir und meinem Vater vielleicht gesagt hat. Also es gibt halt nur mich und meinen Vater, gibt keine Geschwister. Und ja, da spielen ganz viele Umstände mit rein. So durch Corona hat man sich ja sowieso mehr isoliert, die beiden auch. Mein Papa ist ein halbes Jahr vorher in Rente gegangen. Genau, und dann war das einfach so eine sehr komische Zeit. Mhm. Ja.
Okay, und dann haben Sie den Anruf gekriegt oder sind informiert worden von Ihrem Vater, vermute ich mal.
Ja, und genau, es war nachts, das weiß ich noch, oder fast morgens, so 4, 5. Und ich bin wach geworden und habe auf meinem Telefon gesehen 4, 5, 6 Anrufe in Abwesenheit von meinem Papa und von meiner Tante. Und da wusste ich schon mehr oder weniger, dass es was Schlimmes ist. Und dann genau war meine Tante dran. Und sie hat dann mir gesagt, dass sie gerade in der Wohnung ist und dass meine Mutter abgeholt wurde ins Krankenhaus. Und dass es nicht gut aussieht. So, sie wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht genau, was jetzt war. Es war wohl so, dass mein Vater nach meiner Mutter geschaut hat und festgestellt hat, ihr geht's irgendwie überhaupt nicht gut. Also die haben dann in getrennten Zimmern übernachtet, weil meine Mutter allein sein wollte. Und also sie war angeschlagen und wollte einfach dann für sich sein. Und da war sie schon fast nicht mehr ansprechbar. Und dann hat mein Vater den Krankenwagen gerufen. Und wenn ich richtig informiert bin, da gingen ja auch viele Informationen dann durcheinander, dann wurde sie da schon quasi reanimiert. Also bei uns zu Hause noch. Und im Krankenhaus kam dann wohl relativ schnell der Anruf zu meinem Vater, dass selbst im Falle, also sie ist mehr oder weniger stabil, aber da war nicht mehr viel los. Mhm. So, also sie, ich weiß, kenne gerade den Begriff nicht. Aber es war dann eine Frage, soll sie angeschlossen bleiben, mhm. oder möchten sie die Maschinen abschalten?
Also sie wurde beatmet.
Genau, ich schätze mal, dann einfach
Herz-Lungen-Maschine. Genau.
Mhm. Ja, Sie merken, dass ich da einfach, dass mir da viele Details fehlen. Mhm. Das liegt auch daran, dass ich eben einfach nicht da war und dass ich bis heute mit meinem Papa an diesem Punkt nicht gehe. Also wir haben ein gutes Verhältnis, reden über alles, aber ich weiß halt, dass es für ihn auch ein Trauma war und deswegen fehlen mir so ein paar Infos einfach bis heute. Mhm. Ja. Genau, und das Besondere für mich war einfach ein Erlebnis, was ich hatte, was ich auch immer gerne teile. Ich habe dann quasi relativ schnell begriffen, wie die Situation ist, so dass es meiner Mutter sehr, sehr schlecht geht, dass es ihr sehr, sehr lange schon sehr, sehr schlecht ging, auch psychisch, und dass sie sich einfach nie richtig anvertrauen konnte. Und für mich war relativ schnell klar, sie muss gehen dürfen. Mhm. So. Also meine Freundin war damals so, hey, mach dir keine Sorgen, wir wissen ja gar nichts, vielleicht wird's besser. Also wir hatten halt sehr, sehr wenig Informationen. Mhm. Ich hatte so eine Überzeugung in mir, dass ich einfach mir nur gewünscht habe, dass es schnell vorbeigeht. Und ja, ich hatte dann so eine Art Traum. So, ne? Und das ist so das Erlebnis, an das ich immer zurückdenke. Ich lag dann auf, weiß gar nicht, am Balkon war das quasi, wir hatten so einen Balkon mit so einem kleinen Pool und dann lag ich da wie auf einer Liege und bin so in so einen Wachtraum geglitten und habe dann quasi so ein ja so eine riesige grüne Wiese gesehen mit so einem Baum und da stand dann meine Mutter als Jugendliche in so Grautönen und ja, ich habe dann gespürt, dass sie da ist in dem Moment und habe das in dem Moment auch angenommen und ja, wir haben nichts gesagt, wir konnten irgendwie nichts sagen, das war in dem Moment nicht möglich und dann irgendwann habe ich mich selber sagen gehört, du darfst gehen. Und dann ist sie weggeflogen in Form eines Vogels.
Ach schön.
Genau, und ich bin ein Mensch, der vorher bei so einer Geschichte vielleicht gedacht hätte, alles klar, ist schön für dich, dass du sowas erlebst, aber vielleicht hast du dir das irgendwie eingebildet, so, also da ich glaube, ich eher so gewesen. Also jeder, ich wünsche jedem so einen Moment, aber dadurch, dass ich es selber erlebt habe, habe ich so diese Wahrhaftigkeit gespürt, ne? Mhm. Und das war unglaublich wichtig für mich, weil, ja, also ich bin aufgewacht und in dem Moment klingelte mein Telefon und mein Vater war dran und hat gesagt, haben wir es eingeschlafen.
Ach, okay.
Und, ja, das war, da war alles dabei, ne? Jede Emotion natürlich, unglaubliche Trauer, aber auch irgendwie eine Erleichterung und eine Freude über das, was irgendwie anscheinend passiert ist. Mhm. Ja, und das, ja, bis heute ziehe ich da ganz viel Kraft raus, weil ich daran glaube, dass wir uns dann irgendwie doch nochmal gesehen haben und dass sie nicht gehen wollte, ohne sich nochmal zu verabschieden.
Schön.
Ja.
Das, aber, und das war ja auf Kreta, der.
Genau, das war alles dann innerhalb von, wir kriegen nachts den Anruf, dass sie im Krankenhaus liegt, bis zu diesem Punkt waren, glaube ich, 5-6 Stunden. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich schnell geguckt, dass wir da wegkommen. Mhm. Dass wir also direkt Flug gebucht und nach Hause zur Familie.
Okay. Und haben Sie sie noch gesehen?
Nein. Nein, leider nicht. Beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht, ob das überhaupt damals angeboten wurde. Ja, das ist so eine andere Geschichte, die, wo ich mir jetzt gar nicht sicher bin, inwieweit ich das erzählen möchte oder
Sie kann. Können alles erzählen, was Sie wollen, was für Sie gut ist. Und wenn Sie hinterher merken, das ist nicht gut, dann können wir es auch wieder rausnehmen.
Okay. Ja, das Problem für mich war, dass mein Onkel damals ein bisschen das in die Hand genommen hat, weil ich war nicht da. Mein Vater war emotional einfach nicht in der Lage und der hat sich um die Bestattung gekümmert. Und dann wurde eine Firma angerufen, die nicht aus derselben Stadt kam, sondern weit her für günstige Bestattung, sage ich mal. Und das war alles eine riesige Katastrophe, weil wir irgendwie nie wussten, wo ist sie gerade. Also sie wurde dann abgeholt, dachten wir, und ist dann irgendwo, wird dann eingeäschert. Also meine Mutter hat eine Seebestattung bekommen, das war dann klar, dass sie verbrannt wird. Aber das Furchtbare war, dass wir nach 8 Tagen einen Anruf bekommen haben vom Krankenhaus in Emden, warum meine Mutter noch nicht abgeholt wurde.
Ach.
Ja, das war ganz furchtbar.
Das glaube ich.
Und dann habe ich angerufen, dann landest du in einem Callcenter und keiner weiß was, keiner erzählt dir was. Im Endeffekt habe ich dann auf der Plakette gesehen, dass sie, jetzt habe ich die Stadt vergessen, Stendal, irgendwas im Osten verbrannt wurde. Mhm. Also ist meine Mutter von Emden dorthin gefahren worden, wurde da verbrannt. Mhm. Und 4 Wochen später haben wir dann die Seebestattung durchführen können. Und das war eine Sache, die ich damals auch irgendwie verdrängen musste, sonst hätte ich das alles nicht überlebt. Ne? Also weil das einfach so furchtbar war. Weil auch ihre größte Sorge war immer alleine irgendwo in einem Krankenhaus zu liegen.
Okay.
Nicht selbstbestimmt irgendwas entscheiden zu können. Genau das ist passiert. Das haben wir dann, da hat mein Vater dann relativ schnell im Sinne meiner Mutter beendet. Mhm. Aber das, was danach passiert ist, war schon ein Trauma.
Das verstehe ich.
Genau, deswegen laufe ich immer, wenn ich zur Arbeit laufe, hier am Trauerraum vorbei und schaue rein und schaue mir ihre Ausstellung an und höre mir natürlich auch den Podcast an und frage mich manchmal, wie es gewesen wäre, wenn wir so eine Form der Begleitung bekommen hätten, ohne ihn jetzt hier, zu sehr... ihn Honig um den Bart zu schmieren.
Oh, können Sie gerne machen.
Aber da habe ich halt erfahren, wie wichtig das sein kann. Mhm. Weil wir waren, meine Eltern steckten in einem Umzug. Mhm. Mein Vater hat sich dann in die Arbeit gestürzt, zum Glück. Also der hat, klar haben wir dann immer Sachen zusammen entschieden, aber ich war dann der so das Organisatorische gemacht hat. Und das war eine ganz schlimme Erfahrung.
Das so. Verstehe ich total. Ja.
Genau, weil man dann auch immer dachte, also ich glaube, es war auch noch so, dass wir gar nicht ins Krankenhaus durften, so richtig, wegen der Pandemie. Es kann sein, dass ich das gerade ein bisschen durcheinander bringe, aber irgendwas war da, dass mein Vater auch nicht mitfahren durfte im Krankenwagen. Und dann ist sie quasi alleine dort verstorben. Ich glaube, für meinen Vater ist es ein bisschen anders, weil er immer sagt, er hat sie quasi sterben sehen zu Hause. Und er wusste, wo sie dann quasi wieder geholt wurde, dass sie da gar nicht mehr drin ist. Ne? Mhm. Und er hat dann eben anders damit abgeschlossen. Mir fehlte dieser Abschied, dieser Moment, jemanden zu begleiten.
Oder nochmal sie zu sehen und das mit eigenen Augen zu sehen.
Ja.
Und nochmal Zeit mit ihr zu verbringen. Ne? Vielleicht bei der Einäscherung dabei sein zu sollen.
Mhm. Ja. Das hat gefehlt. Ne? Also ich habe dann auch einfach monatelang die Hoffnung gehabt, irgendwo mit drin, es stimmt nicht.
Ne? Genau.
Ich habe sie sehr oft gesehen in irgendwelchen Filmen oder beim Fußball im Publikum. Dann habe ich den Fernseher angehalten und gesagt, guck mal zu meiner Frau. Ich sage, das ist sie doch. Die macht jetzt irgendwo anders weiter. Ne? Also in dem Wissen, dass das irgendwo Quatsch ist.
Ja.
Aber auch da habe ich gelernt, wie wichtig es sein muss oder sein kann, sich davon zu überzeugen, dass dieser Mensch jetzt einfach nicht mehr da ist.
Total. Das ist total wichtig, mit eigenen Augen das zu sehen. Weil man kann mir ja ganz viel Quatsch erzählen, ganz viele Sachen erzählen. Aber wenn sie es selber gesehen hätten, dann wär das vielleicht so für sie, hätten sie es akzeptieren müssen. Und ja, das kann ich total gut nachvollziehen.
Ja, vor allen Dingen der Umstand, dass wir im Ausland waren, ne? Mm. Der hat dann da...
Gut, das muss nicht unbedingt ein Grund sein. Sie hätten ja auch eine Woche später kommen können. Man kann auch noch nach einer Woche oder anderthalb Wochen eine Aufbauung machen, ne? Das geht auch noch. Hätte man irgendwie mit umgehen können.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber sowas hätte sie, glaube ich, auch gar nicht gewollt. Okay. Also sie wollte nie zu ihren Lebzeiten im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, so eine klassische Aufbahrung, jeder kann nochmal kommen, das wäre auch nicht in ihrem Sinne gewesen.
Muss ja nicht. Hätte ja auch nur für sie da sein können, genau. Die Aufbahrung. Dass sie, nur sie sind, sie noch sehen.
Ja.
Das kann man dann ja entscheiden. Und dann haben Sie eine Seebestattung gemacht. Und war das denn zumindest gut?
Das war sehr gut, ja. Das war erstmal von der ganzen Prozedere, war das gut für den Schlachtmensch, der in meiner Familie verbreitet ist. So, ne? Also wir sind auf dieses Schiff, das ist ein ganz kleines Schiff gewesen, ich glaube für 30 Leute oder so maximal. Wir waren aber nur 15 oder so und dann kommst du in diese Kajüte, sag ich mal. Und dann ist da so ein bisschen gedeckt. Wir hatten ganz viel Fotos mit, haben vorher das so ein bisschen eingerichtet. Das war eine Idee von meiner Freundin. Und dann das war dann in Emden und dann sind wir so 40 Minuten gefahren auf den Dollard Und dann wurde da die Bestattung quasi vollzogen. Wir haben ein Lied gespielt. Ich hatte vorher mit dem Kapitän quasi mich ausgetauscht und dem Infos gegeben, die er über meine Mutter erzählen kann, sodass auch die Leute, die da waren, sich auch nochmal irgendwie umarmt gefühlt haben, sag ich mal. Und ja, dann passiert das alles auf See. Es ist auch nochmal so ein anderes Szenario, wenn man auch, da ist Wind, da ist Wasser, da ist, man ist draußen, da ist ganz viel Himmel und das ist einfach von der Atmosphäre, fand ich persönlich wunderschön. Auch traurig, aber schön. Und der Gedanke, dass sie jetzt nicht irgendwo vergraben wird, sondern der Natur zurückgegeben wird, ist wahrscheinlich auch das Gleiche, wenn man jetzt irgendwie in der Erde ist. Aber in dem Moment, weil wir auch alle irgendwie vom Wasser kommen, war das für mich sehr heilsam. Ja, und dann dreht man um. Und dann, ich meine, das kennen Sie wahrscheinlich auch von der Beerdigung oder von den Bestattungen, die Sie betreuen. Da fällt alles ab, ne? Da wird gelacht, dann gibt's Sprüche. Wir haben alle ein Uso getrunken auf meine Mutter, weil das Getränk ist, was hin und wieder mal bei uns verzehrt wurde. Ja, wir konnten das dann auch relativ persönlich gestalten, ne?
Schön.
Ja, und das war, ja, leider habe ich jetzt insgesamt schon dreimal Seebestattung mitgemacht in meiner Familie. Das war die letzte, war die von meiner Mutter. Und das war auch nochmal so ein merkwürdiges Gefühl, dass man innerhalb von anderthalb Jahren dreimal auf diesem Schiff war und zweimal war meine Mama dabei und beim dritten Mal haben wir sie quasi dann nicht mehr zurückgenommen. Ne? Das spielt dann auch irgendwie mit, aber all das hat dazu geführt, dass es irgendwie vertraut war und dass sie auch nochmal für mich persönlich mehr dabei war, weil ich ja weiß, dass sie das auch schon mal mitgemacht hat.
Schön.
Ja. Ja, und das ist irgendwie, die Situation ist einfach so echt, weil jeder auf diesem Schiff irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, nochmal irgendwie anders er selbst ist. Ne? Also da gab es so eine kleine Bank, viele Leute haben gestanden, dann hat man sich, also manche Leute haben sich auch währenddessen einfach hingesetzt und jeder hatte irgendwie, weil das halt so wenig Platz war, war man so nah aneinander. Und ich kenne das halt von Erdbestattung eher, dass man dann irgendwie den Platz wahrnimmt und dass es kleine Grüppchen gibt von die Leute, die halt gerade irgendwie am engsten sind. Oder dass es eine Schlange gibt, wenn man dann eben auf den Sarg Erde gibt oder in die Urne, in das Urnengrab. Und da war schon eng, aber man war dann so zusammen. Man war so für sich einander da. Ne? Und Leute, die sich jetzt vielleicht auch nicht so oft sehen, hatten sich dann in den Arm und das war irgendwie besonders. Und ich fand das auch irgendwie angemessen. So. Und gerecht. Gerecht nicht. Also angemessen für die Situation.
Mhm. Ja. So im Wunsch ihrer Mutter umgesetzt, so wie es für sie gut und richtig war. Und ihr Vater, wie ist er damit? Wie war es für ihn? Und wie ist jetzt die Situation für ihn?
Ja, für ihn war das auch, also ne, aufgrund dessen, wie das passiert ist, war es für ihn, glaube ich, ja, auch so eine Art Trauma. Und die beiden waren halt super lange zu zweit. Ne? Also sie haben sich, ich glaube, 1976 kennengelernt und waren seit 1988 verheiratet. Und es gab immer nur die beiden, ne? So. Und der musste sich jetzt komplett neu sortieren. Und am Anfang, das erste Jahr, haben wir jeden Tag telefoniert. Also wo meine Mutter verstorben ist, war ich auch einen Monat zu Hause. Ne? Ich bin selbstständig und habe dann auf der Arbeit gesagt, ich brauche das jetzt und ich komme wieder, wenn ich kann. Und ja, die haben mir auch alle den Rücken freigehalten. Und dann habe ich halt viel Zeit mit Papa verbracht, den Umzug zu Ende gemacht und mit ihm Möbel ausgesucht und das ganze Prozedere. Und dann danach hatten wir einfach einen sehr, sehr engen Austausch. Mit, hey, wie geht's dir und was machst du? Und guck mal, dass du irgendwie vielleicht das machst und so.
Schön.
Ja. Ja.
Okay. Würden Sie heute irgendwas anderes machen?
Ja, klar. Also ich würde die Bestattung selbst in die Hand nehmen wollen. Also wir hatten halt viele Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Seebestattung dann. Also da wurde kein Wunsch abgelehnt und auch sehr pietätvoll. Aber diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die davor passiert ist, das war in keiner Weise hilfreich. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, warum es sowas überhaupt gibt. Mhm. Also wahrscheinlich gibt es Situationen, wo das auch einfach eine Geldfrage ist. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir in unserer Familie mit Geld um uns schmeißen können. Aber das ist es einfach nicht wert gewesen. So viel Ärger und auch dieser Schock. So, ihre Mama liegt hier. Denkst ja auch irgendwie so, was denken die jetzt von mir, als ob mir das egal ist.
Ne? Ja, ja.
Da geht ja ganz, ganz viel durch den Kopf in so einem Moment. Und ja, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Mhm. So. Denn es werden ja auch noch Situationen im Leben kommen, wo das relevant wird und da, ja, für diese Momente, die hoffentlich noch ein bisschen Zeit haben, bin ich jetzt vorbereitet. Mhm. Ja, also ich glaube, mein Onkel wollte auch nur helfen, so dem werfe ich das auch in keiner Weise vor. Ne? Es musste jetzt schnell irgendwas passieren, aber das hat er natürlich auch nicht gewollt. So, ne? Mhm. Wir haben da nicht drüber gesprochen, aber
haben Sie gar nicht mit Ihrem Onkel darüber gesprochen?
Nee, ich überlege gerade. Ich glaube, der war auch gar nicht auf der Bestattung dabei. Also es gab halt zwei Todesfälle auf der Seite von meinem Vater vorher. Ja. Seine beiden Brüder sind verstorben. Und da hatte der besagte Onkel eben auch das in die Hand genommen und gesagt, okay, komm, ich hab die Nummer, ich rufe da meinem an. Das hat ja alles super geklappt. Dann machen wir das jetzt auch. Und wenn du jetzt zu Gast bist auf so einer Bestattung, kriegst du das ja gar nicht mit. Ja. Sondern du erlebst diese Seebestattung und denkst, ja, super, ja, hat alles gut geklappt. Ja. Und wie dieser Prozess vorher war, das kann ich gar nicht beurteilen. Hm. Genau, aber ich würde es keinem empfehlen. Mhm. Weil also die Situation dann auch im telefonisch war dann so, dass ich halt mit 6 verschiedenen Leuten gesprochen habe. Mhm. Und keiner wusste irgendwas. Also ich habe relativ schnell gemerkt, das ist ein Callcenter, wo wahrscheinlich noch andere Aufgaben erledigt werden, die gar nichts mit dem Thema Bestattung zu tun haben. Mhm. Und das fühlt sich so hilflos, ne? Weil du hast gar keinen Kontakt. Du willst ja irgendjemanden erreichen, zur Rechenschaft ziehen und sagen, hallo, warum? So, ne? Und dann haben die da ganz schnell jemanden hingeschickt und das hatte nichts mit Pietät zu tun und nichts mit Würde. Und ja, das war ein großer Schmerz bis heute. Sie merken das. Ich werde jetzt gerade so ein bisschen unruhig, dass uns einfach, glaube ich, als Familie eine große Ungerechtigkeit widerfahren, die man gut und schnell hätte anders lösen können.
Und die Idee, vielleicht dann den Bestatter noch zu wechseln, ist nie aufgekommen.
Doch, doch. Ich hatte das dann direkt besprochen mit der Person im Krankenhaus. Ich glaube, von der Sozialstation oder so. Ich weiß das alles nicht mehr genau. Und die hat das in die Wege geleitet, ne? Und dann kam aber der Anruf hier, unser Mensch ist da auf dem Weg und der ist in 2 Stunden da. Und ich habe gesagt, ist mir egal, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass diese Menschen irgendwie jetzt noch hier mit meiner Mutter. Ja, aber dann war es irgendwie zu spät. Wir hätten dann irgendwie Einspruch oder eine Auftragswiderrufung und das hätte irgendwie beglaubigt werden müssen.
Okay.
Weil das war alles schon bestätigt unterschrieben. Ne? Mhm. Und in dem Moment war mein Vater auch, der dann ja quasi federführend war, an einem Punkt, wo der gesagt hat, wir wollen jetzt hier irgendwie weiterkommen.
Kein Ärger und so.
Genau. Mhm. Also
kann man ja auch verstehen, ne?
Komplett, ja. Mhm. Ich habe das natürlich immer wohl dosiert.
Ja.
Ihm. Ja, ich muss lachen, weil das ja auch einfach verrückt ist, ne? Also die Situation so. Mhm. Eben das immer wohl dosiert hingelegt, die Infos, die ich dann bekommen habe. Und da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt muss ich ihn auch ein bisschen schützen, ne? Mhm. Weil er einfach emotional, körperlich, also der hat dann einfach jeden Tag gerissen in diese neuen Wohnung, hat der Parkett verlegt, hat irgendwie sich da komplett reingestürzt. Abends haben wir dann zusammen immer gegessen und uns unterhalten, aufeinander aufgepasst. Aber ich habe gemerkt, wenn ich dem jetzt irgendwie noch ein Paket umschnür, dann haben wir hier eine Situation, die vielleicht nicht gut handelbar ist. Mhm. So.
Ja, kann ich gut verstehen.
Ja.
Klar. Ja. Okay. Gibt's noch was zu sagen dazu? Haben Sie sich schon Gedanken über Ihre eigene Bestattung gemacht?
Ja, so ein bisschen. Ja, ich möchte auch gerne wie auf See bestattet werden, dann, wenn es mal irgendwann soweit sein sollte.
Das ist in Emden so.
Das ist in Emden so, glaube ich. Also es wird tatsächlich auch wahnsinnig gut, also viel in Anspruch genommen. Also es gibt dann so an am Anleger ein bisschen weiter, ist so eine kleine Mole und da ist halt so eine Stele. Und da sind die ganzen Plaketten. Mhm. So. Und das ist schön. Echt, ja, das ist so viel geworden, muss man sagen. In den Jahren, wo ich jetzt immer da mal vorbeigucke. Aber für mich, ja, das hat einfach irgendwas Heilsames und das hat was, ich sage mal, Echtes. Also damit will ich nicht sagen, dass andere Bestattungen nicht echt sind, auf gar keinen Fall. Aber für uns war das eine gute Erfahrung und ich finde das irgendwie auch in Ordnung. So jemanden irgendwo zusammen hinbringen, den da jetzt irgendwie der Natur übergeben und dann fährt man zusammen zurück. Mhm. So.
Und haben Sie schon mal so eine Ausflugsfahrt dahin gemacht? Weil es wird ja auch angeboten. Wird das bei Ihnen gemacht?
Wollte ich gerne, aber mein Papa war noch nicht so bereit. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir das zusammen.
Ah ja. Okay.
Dann, wenn du bereit bist. Ich glaube, dass was so ein bisschen ihn davon abhält, ist halt, dass man das zusammen macht mit anderen Trauernden. Ich hoffe, er verzeiht mir das, falls er das irgendwann hören sollte, dass das nicht so sein Ding ist. Also er wird das dann lieber für sich machen im kleinen Kreis. Und dafür aber volles Verständnis. So, ne? Ich habe überlegt, ob ich das mal mache. Aber so, ich habe so mein Ritual. Wenn Mama Geburtstag hat, dann fahre ich nach Emden und dann höre ich ihre Musik. Und dann setze ich mich da an den Ort, wo dieses Schiff ist, wo die Stele ist. Das war jetzt gerade wieder im März. Schreibe einen Brief und gucke aufs Wasser und ja.
Schön.
So, meine Freunde oder auch meine Frau unterstützen das dann auch. Jetzt hat ja meine Frau einen Brief geschrieben, so für meine Mama, für mich. Und den haben wir dann auch dann vor Ort und an Ort und Stelle eingeäschert und ins Wasser gegeben, zusammen mit Blumen. Und das hat dann auch einfach, ne, also sobald man am Wasser ist, hat man irgendwie, denkt man daran.
Mhm.
Genau, und wenn sie Geburtstag hat, gehen wir immer zusammen essen zu ihrem Lieblingskriechen. Also ein paar Rituale haben wir da schon etabliert.
Ach, schön.
Ja.
Ja, für mich wäre das gar nichts so, aber ich kann das nachvollziehen. Aber für mich so, es sagen ja viele Menschen, ja, dann wenn ich ans Wasser komme, dann ist da meine Frau, mein Mann, meine Mutter, wie auch immer. Ich brauche einen Ort, wo ich irgendwie, aber ich meine, es ist ja durch die Stele, ist ja auch ein Stück ein Ort, wo der Name dann ja auch steht, so, ne?
Genau, das ist mir auch wichtig.
Und es ist auch eine Weite dann da, stelle ich mir vor, ne? Wenn man dann so in die Bucht reinguckt oder auf die See hinausguckt und so. Aber so für mich als Landratte.
Ja, ich kann das auch nachvollziehen, weil ich hatte mir am Anfang auch Gedanken gemacht und dachte, der Mensch ist ja weg. So, ne? Und wenn ich dann irgendwie am Grab stehe vor einem Sarg und ich weiß, da liegt noch was, solange dieser Mensch noch irgendwie dann da ist, ist er noch bei mir.
Ah, okay.
Das so war so ist mein Gedanke.
Ah, okay.
Aber so, ja, zum Beispiel für meinen Vater ist es halt, glaube ich, auch sehr heilsam, weil der fährt dann mit dem Fahrrad fast täglich zu einer Bank am Deich, am Seedeich in Emden. Dann guckst du so halb auf Holland, halb auf die andere Seite von Ostfriesland, Rheinland.
Ja, ja.
Und das war so der Ort, wo sie immer zusammensaßen. Und jetzt, ja, kauft er Blumen und dann schickt er mir ein Foto und sagt, ich war bei Mama, soll ich grüßen. So, ne? Also für ihn ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es diesen Ort Wasser gibt, weil er da eben auch alleine sein kann, mit ihr, so, ne, und trauern kann und einfach mal was erzählen kann. Und ich glaube, dass es gibt einfach Menschen, die so eine Art der Trauerbewältigung brauchen. Dann kannst du mal was in den Wind schreien und dann regnet das vielleicht und dann ist das alles irgendwie so, so wahrhaftig und, ja, ich glaube, auf dem Friedhof, ich war auch viel auf Friedhöfen früh mit meinem Papa, dann war das Grab von meinem Opa und von meiner Oma und das hat er immer gepflegt und dieses, man trifft sich, redet zusammen, tauscht sich aus über die eigenen Verluste, das fände ich persönlich ganz gut, aber für Papa ist das nichts und deswegen ist es gut so, wie es ist.
Ja, es hört sich auch gut an, hört sich auch rund an. Also es ist nicht als Kritik gemeint.
Ach so, nein, das habe ich überhaupt nicht empfunden. Ja. Ich wollte nur sagen, dass es für jeden einfach die richtige Form ist.
Genau, so ist Trauer halt individuell und jeder muss seinen Weg finden, genau. Okay, alles gesagt?
Ja, gibt noch mehr, ne? Aber ich glaube, das fast...
Och, das entscheiden Sie. Wenn Sie noch was auf dem Herzen haben...
Jetzt ist gerade weg.
Ich hatte einen
Aspekt hatte ich noch, aber ich glaube, das reicht jetzt auch.
Okay, gut. Dann vielen Dank. Schön, dass Sie das erzählt haben und dass Sie davon berichtet haben und das so, wie das für Sie ist, wie es Ihnen damit geht. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke.
Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de.